möchte uns zu Beginn eine Bibelstelle lesen aus der Offenbarung, und zwar aus Kapitel 2, der Anfang. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Die Bibel geht hier vor etwas aus, und wir werden das nachher sehen, indem wir nochmals ein gleiches Stückchen aus der Offenbarung uns ansehen, wo genau das Gleiche bezeugt wird. Und zwar, die Bibel geht davon aus, dass es der Normalzustand ist, dass der Herr Jesus inmitten der goldenen Leuchter wandelt. Wenn wir uns im Kapitel 1 zuwenden, dann sehen wir hier im letzten Vers, da wird es genau beschrieben, dass überhaupt kein Irrtum möglich ist. Und zwar, die Bibel sagt hier: Die sieben Leuchter, die du gesehen hast, sind die sieben Gemeinden. Sieben ist die Vollzahl Gottes. Das heißt, hier sagt er ganz einfach, der Herr Jesus wandelt inmitten praktisch der Gemeinden. Das heißt, er ist gegenwärtig. Das ist auch das, wo der Herr Jesus sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Das heißt, es ist ein Normalzustand. Matthäus 28 heißt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Das heißt, es ist immer der gleiche Gedanke. Und wenn man dann zum Beispiel den neuen Tempel, also ich fasse auf, dass der neue Tempel im neuen Jerusalem ist, in Hesekiel sich anguckt, dann sieht man plötzlich etwas, wie der letzte Vers etwas Ungeheures aussagt. Das Merkmal dieses ganze wunderbar beschriebenen Tempels heißt: Der Herr ist hier. Yahweh Shammah, der Herr ist hier. Und das ist der Normalzustand. Das heißt, wenn Gläubige sich versammeln, wo zwei oder drei da sind, ist der Normalzustand, dass der Herr Jesus in ihrer Mitte ist. Das heißt, er ist da. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Das ist das, was mich auch heute Morgen bewegt. Dass der Herr Jesus inmitten der Leuchter, inmitten der Gemeinde sich offenbart, dass er da ist, dass es keine Theorie ist. Der Wilhelm Busch sagte immer, es war hochinteressant, er sagte, die Orthodoxie, das heißt die sture Rechtgläubigkeit, ohne dass man Gott begegnet, ohne dass etwas passiert, er hat es verantwortlich gemacht für den geistlichen Tod auch im Protestantismus. Und von daher war ein absoluter Gegner der Orthodoxie, ein absoluter Gegner des geistlich Rechtgläubigen ohne geistliches Leben. Es ging ihm nicht darum, dass man etwas praktisch für Wahrheit, dass man irgendeiner Theorie zustimmt, sondern es ging ihm darum, wirklich Gott zu begegnen. Und das, was hier jetzt geschrieben steht, sagt eindeutig, es ist der Normalzustand, dass der Herr Jesus da ist. Dass er wandelt, er ist nicht nur statisch da, dass er gegenwärtig ist, sondern er wandelt. Das heißt, praktisch bedeutet das für uns persönlich, wenn wir uns versammeln, und die Bibel redet auch davon im Hebräerbrief, dass wir unsere Herzen hinaufversammeln zu ihm, dass dann praktisch etwas passiert, dass der Herr Jesus persönlich durch unsere Reihen geht, mit dem Ziel, uns zu begegnen. Und um das geht es letztendlich. Und wenn jetzt hier jemand ist, der Herr Jesus noch nicht kennt, dann ist das große Ziel Gottes und das ist auch Wirken des Heiligen Geistes, dass überhaupt jemand kommt, dann will Gott diesem Menschen begegnen. Warum will er ihm begegnen? Er will ihn retten. Und wenn die Gläubigen hier sind, dann will ihnen der Herr genauso begegnen. Was will er mit ihnen tun? Er will sie zurechtbringen. Wir sehen das nachher, was er mit ihnen tun will und wie das ihre Gemeinde abläuft. Was mir jetzt ganz wichtig ist, wenn man den Sündenfall liest, dann fällt sofort etwas auf. In der Sekunde, wie der Sündenfall ausgelöst wurde, also in dem Moment, wie Adam gesündigt hatte, Eva hat es ausgelöst, aber Adam hat es getan und er ist auch der Verantwortliche gewesen, dann heißt es ganz einfach in Vers 8 von Kapitel 3 des 1. Mose: Der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter die Bäume des Gartens. Das heißt, der Normalzustand, wenn der Sündenfall einsetzt, ist eigentlich, dass der Mensch empfindet, dass da wohl was nicht mehr stimmt und dass er dann Angst kriegt vor Gott und sich versteckt. Das ist der Normalzustand. Das heißt, der Mensch hat Angst. Und wenn man dann der erstgeborene Adam sieht, Kain, ich denke, es ist immer wichtig zu kontrollieren, was passiert eigentlich mit diesen tödlichen Erbanlagen, die ja der Mensch hat, vom Sündenfall, dass der geistliche Tod in den Genen drin ist. Was passiert? Die sind jetzt da. Und jetzt wird hier etwas ausgelöst, wenn man jetzt Kain sich näher anguckt. Gott verwarnt ihn, er begeht die Sünde trotzdem, schlägt sein Bruder tot, aus Eifersucht, und dann heißt die Vers 11. Und nun sollst du verflucht sein von dem Erdboden hinweg, der seinen Mund aufgetan hat, um das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Erdboden bebaust, soll er dir künftig seinen Ertrag nicht mehr geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Vers 14. Siehe, sagt jetzt Kain, du vertreibst mich vom Erdboden, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und unstet und flüchtig sein auf der Erde. Vers 16, jetzt kommt die Konsequenz. Und hier haben wir praktisch das ganze Programm Satans für den Menschen. Und Kain ging hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land nordöstlich von Eden. Ein alter Bruder hat uns junge Brüder immer beigebracht, wenn ein Mensch wirklich erweckt ist, wenn er Gott letztendlich begegnen möchte, wenn jemand wirklich ernstlich sich Sorge macht, wo er die Ewigkeit verbringen wird. Er hat sie immer Gottsucher genannt. Und ich finde das ein hervorragender Satz. Er hat gesagt, es ist ein echter Gottsucher. Und hier sieht man etwas, wenn der Heilige Geist nicht wirkt, wenn Gott nicht am Herzen eines Menschen wirkt, dann ist er kein Gottsucher. Dann macht er dasselbe wie Kain. Das ist in unserer Sünde verdorbte Gene drin, dann läuft er weg. Sobald aber Gott beginnt, sich an einem Menschen zu erbarmen, letztendlich, dann wirkt der Heilige Geist und dann kommt trotzdem ein Zug. Und obwohl Gott in den Gemeinden gegenwärtig ist, dann zieht ein Mensch zu den Gläubigen und dann kann er auch Gott begegnen. Dann ist die Stunde gekommen, wo Gott zu ihm redet und wo Gott dann mahnt und sagt, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verstockert eure Herzen nicht. Das heißt, müsst uns einfach bewusst sein, von uns aus sucht kein Mensch Gott, sondern die laufen alle davon. Wenn aber Gott wirkt durch den Heiligen Geist, dann wird der Mensch plötzlich sich seiner Situation bewusst, seines Elends, was er für eine elende Kreatur ist. Und wenn er dann hereinkommt in eine Gemeinde, und das ist auch der Sinn der Gemeinde, dann ist das der Ort, wo der Herr ist, wo der Herr gegenwärtig ist, wo der Herr begegnen kann. Natürlich kann der Herr auch an anderen Stellen begegnen, das ist keine Frage. Aber das ist von Gott so gegeben, dass er sagt, wo zwei oder drei sind, dann ist er bereit, auch den Menschen zu begegnen. Ich denke, alle kennen die Stelle aus dem Epheser 2, wo der Sünder beschrieben wird, ist ein elender Zustand. Und Kapitel 2 vom Epheserbrief, ab Vers 11 heißt es dann, darum gedenkt daran, dass ihr, die einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr zu jenem Zeitpunkt ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Und das ist der entscheidende Punkt. Der normale Mensch ist fern von Gott. Der normale Mensch läuft Gott davon. Und für den normalen Mensch ist es eher ein Problem, dass Gott hier in einer Gemeinde gegenwärtig ist, dass Gott inmitten des Leuchters wandelt. Das ist für den Menschen unangenehm. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel, das weiß man, klassische Okkultisten nie in eine echte Gemeinde geht. Das ist für die ein Gräuel. Die haben Angst davor. Aber in die verführerische Gemeinde und Schwärmerei und wo Ähnliches läuft, da geht sie rein. Aber sie gehen nie in eine echte Gemeinde, wo der wirkliche Jesus Christus gegenwärtig ist. Wo er wandelt, da geht sie nicht hin. Die meidet sie wie die Pest. Das ist bekannt von Zeugnissen von Menschen, die sich aus diesem Umfeld bekehrt haben. Jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Jetzt sind wir ihre Gemeinde, jetzt merkt ja von uns, verspürt ja jetzt zuerst einmal keiner, dass der Herr Jesus hier gegenwärtig ist. Aber etwas sagt die Bibel aus, und zwar in Vers 13 von Epheser 2. Er sagt ganz klar, jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, die ihr wart wie Adam, die ihr wart wie Kain. Ihr seid nahegebracht worden durch das Blut des Christus, denn er ist unser Friede. Das heißt, der Großteil einer Gemeinde besteht in der Regel aus Menschen, die durch Jesu Blut gerettet sind, die wiedergeboren sind, die gewaschen sind durch Jesu Blut und die jetzt nahe sind, die irgendwann sehr weit weg waren und jetzt hier sind, die jetzt nahe sind. Das heißt, die ein normales Verhältnis haben zum Herrn und die hier im Endeffekt keine Angst haben, für die es kein Problem ist, dass der Herr gegenwärtig ist. Und wenn jemand durch den Heiligen Geist erweckt wird, dann ist es für ihn auch kein Problem, dass der Herr gegenwärtig ist. Das heißt, eine Versammlung ist normal eine Gruppe von Menschen, die alle irgendwo den Zug haben, diesem Herrn zu begegnen. Und jetzt kommt was ganz Bösartiges. Wenn es dem Teufel gelingt, einer Gemeinde oder einem einzelnen Gläubigen diesen Gedanken zu verdunkeln, Dann wird etwas geschehen. Dann wird eine Versammlung praktisch zu einer normalen Zusammenkunft wie in der Welt. Und dann wird eine Versammlung letztendlich Gewohnheit. Dann wird es ein Verein. Und dann sucht man die Begegnung mit diesem Auferstandenen, der inmitten der Leuchter wandelt, nicht mehr. Und dann wird auch nichts mehr passieren. Und dann kommst du rein in die Gemeinde und gehst raus, wie du reingekommen bist. Und das ist das größte Drama. Und das zweite ist, du wirst dann beginnen, nach einer bestimmten Zeit dich auch zu ärgern an dem, was in der Gemeinde passiert. Weil es wird dann menschlich, Anführungszeichen. Und die Bibel sagt, irdisch, menschlich, dämonisch. Das heißt, da kommt dann ein Stück Finsternis, wo der Teufel die Menschen verrückt machen kann. Aber jetzt möchte ich etwas betonen. Auf was will ich raus? Ich möchte drauf raus, was eigentlich passieren soll, wenn wir Gläubige in eine Versammlung gehen. Und was passieren soll, wenn der Herr inmitten des Leuchters wandelt. Und vor allem, was wir erwarten sollen und was der Normalzustand ist. Und dann sieht man Gemeinde völlig anders. Gehört mit zum ABC der Gemeindelehre. Zuerst einmal ein ganz entscheidender Punkt, was Persönliche betrifft. Lukas 8, 35. Ich habe mich immer erschüttert. Da ist ja dieser Besessene, dieser Gardarener. Und von ihm heißt es, da gingen sie hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Der Herr Jesus treibt die Dämonen aus und jetzt passiert etwas. Und sie kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die Dämonen ausgefahren waren. Und jetzt siehst du, wie ein Mensch, von dem die Finsternis weicht, der wiedergeboren ist, der gewaschen ist in Jesu Blut, der der Heilige Geist empfangen hat, ein wahrhaft Gläubiger, was bei dem passiert. Natürlich hier noch vor der Ausgießung des Heiligen Geistes, drum in dem Fall noch Vorstadium, aber es ist im Prinzip von den Reaktionen her das Gleiche. Und zwar, es heißt hier, er war bekleidet, das heißt, er ist anständig, und darum ist das ein Merkmal der Gemeinde, dass er anständig ist, das ist der ganze Grund. In dem Moment, wie die Finsternis weicht, kommt der Anstand. Und das ist ein großes Kriterium, um zu sehen, wie eine Gemeinde steht, ob der Anstand noch da ist. Der Anstand ist nicht Knicke, Knicke waren Freimaurer. Sondern der Anstand kommt von Gott. Und das Nächste, was er hier sagt, er war begleitet und vernünftig. Nicht schwärmerisch, keine Spinnerei links, keine Spinnerei rechts, sondern vernünftig, normal. Und das Wichtigste, und zu den Füßen Jesu sitzen. Das heißt, ein wahrer Gläubiger ist anständig. Ein wahrer Gläubiger ist vernünftig und er sitzt zu Füßen Jesu. Da sieht man schon die Unterordnung unter das Haupt. Er unterwirft sich dem Herr Jesus. Im Neuen Testament beschreibt es dann der Paulus dramatisch. Im Epheserbrief Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 4. Dort beschreibt er dramatisch, was es heißt, unter dem Haupt zu leben. Das sind dann die weiteren Schritte biblischer Gemeinde. Aber hier haben wir etwas. Jetzt kommt das Nächste. Jetzt kommen wir wieder zu dem Leuchter. Jetzt kommen wir wieder zu der Versammlung. Dort heißt es, der Mann aber, von dem die Dämonen ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm bleiben dürfe. Das ist der Normalzustand. Das nennt die Bibel auch das Hinaufversammeln zu Christus. Dass man sich miteinander zum Herr Jesus hinaufversammelt. Das heißt, es ist der Normalzustand, dass ein Mensch Sehnsucht hat, letztendlich Gott zu begegnen, in der persönlichen stillen Zeit natürlich zuerst, aber dass er dann auch als zweites Sehnsucht hat, ihm innerhalb des Leuchters inmitten der Gemeinden zu begegnen. Das ist der Normalzustand. Ein gesunder Gläubiger ist immer anständig, vernünftig, sitzt zu Füßen Jesu, er unterwirft sich immer Jesus und er will bleiben. Er hat Sehnsucht. Du musst den Hund nicht zum Jagen tragen. Du kannst manchmal musst du die Gläubiger eher verhindern, dass sie dann in eine Versammlung gehen, dass sie es nicht übertreiben. Das kenne ich auch. Aber das ist das kleinere Übel wie das andere. Aber in dem Moment, wenn ein Gläubiger wirklich beginnt, vom Heiligen Geist beherrscht zu sein, wirklich in Ordnung ist mit Gott, dann hat er Sehnsucht zu bleiben. Er will dann hier bleiben. Das heißt, es zieht ihn zum Herr Jesus, es zieht ihn in der stillen Zeit in die Gegenwart Gottes und es zieht ihn in die Gemeinde. Das ist der Normalzustand. Das ist gesund. Und wenn man das jetzt sieht, wo kommt das her? Das hat einen ganz einfachen Grund, weil Gott etwas beschlossen hat. Und das ist eine der größten Gnade, die es gibt, dass Gott mit diesem sündenverderbten Mensch etwas getan hat. Und zwar, es steht in 2. Korinther 6. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, Vers 16. Dort heißt es, wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Denn ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes, wie Gott gesagt hat. Das gleiche wie 1. Korinther 3, 16. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Und hier sagt er, ich will in ihnen wohnen. Das ist die persönliche Gegenwart Jesu in meinem Herzen seit der Wiedergeburt. Das ist praktisch Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, der Herr Jesus wohnt in meinem Herzen. Das passiert bei der Wiedergeburt. Und die Ebene passiert auch, wenn ich in der stillen Zeit bin. Dann redet der Herr zu meinem Herzen. Dann beginnt der Heilige Geist, das Schwert des Geistes zu nehmen und mein Seelenleben zu trennen. Nach Geist und Seele. Das heißt, was ist geistlich, was ist fleischlich? Das ist die persönliche Ebene. Und die nächste, und unter ihnen wandeln. Jetzt haben wir den Leuchter. Zwei Schritte. Also es war der Wille Gottes, dass der Tempel des Heiligen Geistes sich auf zwei Ebenen abspielt. Einmal in der stillen Zeit, in der persönlichen Begegnung mit dem Herrn. Das ist das Wandeln in meinem Herzen. Und das Zweite, dass er sich abspielt, indem dieser Tempel des Heiligen Geistes dann durch eine örtliche Gemeinde dargestellt wird, durch eine Zusammenkunft der Gläubigen, und dann passiert das unter ihnen wandeln. Das heißt, zweimal gibt hier Gott eine Begegnung. Ich möchte heute nicht die erste behandeln, was Gott persönlich bei mir und bei dir tut in der persönlichen Begegnung in der stillen Zeit. Das kommt, streifen wir. Aber wie geht es darum, was passiert in der Gemeinde? Also nochmals, zwei Ebenen. Er will in uns wandeln und unter uns, zweimal. Auch in der Gemeinde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Selbst Zinzendorf, der ja sehr stark schwärmerisch angehaucht war, selbst Zinzendorf sagte, ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinde. Selbst er hat es erkannt, dass da dazu gehört nicht nur das Persönliche, sondern auch das, dass man in der Gemeinschaft der Heiligen ist. Was jetzt als ganz entscheidender Punkt kommt, und ich denke, jetzt kommen wir so langsam zu dem Zentrum dieser ganze biblische Darlegung. Und zwar in Epheser 1, Vers 22 sagt die Bibel, und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Das heißt, die Bibel stellt es in einer Bildersprache dar und sagt, es ist wie bei einem Körper. Das Haupt ist letztendlich Christus. Und Christus selber bedient den Leib als Haupt. Und wir, die Glieder, sind praktisch sein Leib. Das heißt, wir sind die einzelnen Steine, die einzelnen Glieder an diesem Leib, in diesem Bau. Und hier ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man jemand hingerichtet hat in früheren Jahren, im Altertum und so, auch in Deutschland war das lange Zeit, man hat zum Beispiel die Guillotine genommen, in der Regel geht das immer gegen den Kopf. Ist ja schon aufgefallen. Man hängt jemand auf, man schlägt ihm den Kopf ab. Also was man heute macht in moderner Zeit, da haben sie vergiftet oder so, das ist eine neue Methode. Aber die Alte wusste ganz genau, wenn du den Kopf wegtust, hast du kein Problem mehr, weil das ist erledigt. Die haben genau gewusst, der Kopf weg und sie ist aus. Da gab es gar keinen Zweifel, ob jemand tot ist. Die haben den Kopf abgeschlagen und was erledigt. Und genauso ist es geistlich. Wenn es dem Teufel gelingt, einer Gemeinde oder einem Einzelnen praktisch die Verbindung zum Haupt zu stören, das heißt, dass der Herr Jesus nicht mehr als Haupt eine Gemeinde beherrscht, dann ist der Tod im Topf. Das ist genau das Gleiche. Dieses Bild passt perfekt. Es bedeutet, es ist von letzter Bedeutung für Gemeindeleben, dass man sich bewusst ist, dass man nicht nur der Herr Jesus durch den Heiligen Geist in seinem Herzen hat, sondern dass man in einer Gemeinschaft lebt, nach dem Wille Gottes, Gemeinde, wo der Herr Jesus in der Mitte gegenwärtig ist, als ein lebendiger Herr, der durch die Reihe geht, der wandelt, der uns begegnen möchte, und dass er in dieser Gemeinde als Haupt, das heißt als Zentrum, als ich sage mal, Zentrale da ist und letztendlich auch bestimmt, was mit den einzelnen Gläubigen passiert. Und so wirkt er auch als Haupt auf die Gemeinde ein. Es ist kein Zufall, dass ausgerechnet bei der Gemeindelehre hier im Epheser, dass er das Bild des Hauptes nimmt. Er nimmt nicht das Bild, wie im 1. Petrusbrief, des Baus, des Tempels, obwohl im Korinther der Tempel genannt wird. Sondern er sagt, der Tempel des Heiligen Geistes ist gleichzeitig der Leib Jesu Christi, ein organisches Ganzes. Das heißt, seit dem Empfang des Heiligen Geistes bin ich durch den Heiligen Geist mit dem Herrn Jesus in Verbindung. Dass man hier abstauben kann und dass es kaputt gehen kann, das sehen wir in Johannes 15, was heißt, wer nicht in mir bleibt, der wird abstauben. Das heißt, das Bleibe in Christus ist das Entscheidende. Und dadurch habe ich Zugang praktisch zum Haupt, durch den Heiligen Geist. Passiert Sünde, wird es gestört. Also muss die Sünde weg. Das ist der Grund, warum die Bibel so viel Wert drauf legt, dass ein Gläubiger nicht in Sünde lebt. Das ist ein ganz einfacher Grund, dass die Beziehung zum Haupt funktional bleibt, dass das weiter funktioniert. Und wenn man das nicht tut, dann passiert etwas, dann stirbt man langsam ab, wird man immer schwächer und irgendwann kommt der geistliche Tod. Das ist der ganze Grund. Und es gibt natürlich auch Störungen untereinander. Weil das Interessante ist, man muss das einfach sich nüchtern vergegenwärtigen. Die Bibel geht davon aus, dass das Haupt praktisch die ganze Gemeinde steuert, auch in der Versammlung. Und dass es vom Haupt ausgeht. Das heißt, er bestimmt, und jetzt können wir sagen, ja, was bestimmt er denn? Was tut er denn? Kommt da ein Lautsprecher oder was kommt hier? Wir werden es nachher gleich sehen, da wird etwas passieren. Das heißt, er löst etwas auf, er wandelt inmitten des Leuchters. Aber bevor ich das darstellen möchte, aus dem Epheser 4, was hier passiert, ganz konkret, innere Gemeinde, wie das geht, wie er zum Beispiel Dinge auslöst, wie er Dinge herbeiführt, wie ein Mensch Begegnung hat mit diesem Auferstandenen, möchte ich zuerst nochmals die persönliche Ebene etwas betrachten. Und zwar nicht jetzt vom Auslegungstechnischen her, sondern zuerst schon mal ganz, ganz prinzipiell. Das heißt, auf der einfachen Ebene, was passiert immer grundsätzlich. Und dazu möchte ich nochmals lesen, die berühmte Stelle aus Offenbarung 1, 12 bis 20. Das ist ja, haben wir ja studiert, aber ich möchte sie trotzdem nochmals aufgreifen. Ein bisschen anders, ein bisschen weniger intensiv, nur um zu zeigen, was passiert. Und ich wandte mich um und wollte nach der Stimme sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, da sah ich 7 goldene Leuchter. Das heißt, der Johannes kriegt jetzt die Offenbarung, dass der Herr inmitten der Leuchter wandelt. Und jetzt erklärt er ihm, was inmitten der Leuchter passiert. Wir werden es nachher im Epheser praktisch sehen. Aber jetzt erklärt er ihm, was geistlich, innerlich mit meinem Herzen passieren soll inmitten der Leuchter. Er sagt jetzt, und mitten unter den 7 Leuchtern einen, er sagt jetzt ausdrücklich, jetzt kommt diese Darstellung, wo er unter uns wandelt. Und jetzt sehen wir, dass auch durch das unter uns Wandeln, durch die Gegenwart Jesu, genauso wie in der stillen Zeit, etwas in mir, nämlich an meinem Herzen passiert. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Indem der Herr mich in der Gemeinde reinsetzt, und er an mir durch bestimmte Begegnungen handelt, will er in Wirklichkeit das Gleiche tun, was er in der stillen Zeit tut. Er redet zu meinem Herzen. Darf ich es nochmal aus der Erfahrung sagen? Das, was er daheim in der stillen Zeit nicht hinkriegt, weil ich stur bin, bockbeinig, weil ich mir nichts sagen lasse, das passiert in der Regel eher in der Gemeinde. Dann oft in der Gemeinde kriegt der Herr mich so weit, dass ich höre. Und hier haben wir jetzt einen entscheidenden Punkt. Er sagt jetzt praktisch, zuerst kommt inmitten der 7 Leuchter kommt eine Person. Er sagt, er sieht einen, der einem Sohn des Menschen glich, bekleidet mit einem Gewand, das bis zu den Füßen reichte und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Also er zeigt hier zuerst einmal etwas, und zwar er zeigt eine Begegnung. Dieser Johannes, das war der Lieblingsjünger Jesu und er lag an der Brust Jesu und er hat es so stark empfunden, dass der Jesus ihn lieb hatte, dass er immer wieder betont. Selbst bis hin zu Worten, die sogar aufs Menschliche zielen, wo er sagt, also bis zur Sympathie. Er war überzeugt, dass der Herr ihn wirklich liebt. Mit Agape und mit Phileo, er war überzeugt, der Herr liebt ihn wirklich. Er ist ihm wirklich ein großer Erlöser. Aber dieser Mann zum Beispiel hatte, Vers 12, eine falsche Haltung. Er wendet dem Herrn den Rücken zu. Und das ist schon mal ein Drama. Das heißt, in dem Moment, wie der Herr im Leuchter wandelt, jetzt behaupte ich einmal, nachdem der Johannes auf Patmos war, in dieser großen Verfolgung, dass er wohl sein Herz vom Herrn ausgeschüttet hat, dass er hier war und letztendlich auch zum Herrn gebetet hat und seine stille Zeit gemacht hat und in Gemeinschaft war. Aber er hat nicht gemerkt, dass er dem Herrn praktisch der Rücken zugewandt hat. Und jetzt passiert die Offenbarung inmitten der goldenen Leuchter. Er darf die Leuchter sehen und dann passiert die Offenbarung. Obwohl jetzt natürlich der Johannes hier in keiner Gemeinde saß. Das muss man richtig verstehen, die ist Offenbarung. Und dann kommt da was ganz, ganz Entscheidendes. In dem Moment erkennt er, dass er ihm den Rücken zuwendet. Das heißt, oft passiert es, wenn ich in der Gemeinschaft der Heiligen bin. Und Gott, wie es im Epheserbrief nachher gesehen wird, wenn Gott beginnt zu wirken, wenn der Herr Jesus beginnt zu wandeln, wenn der Herr Jesus durch die Reihe geht, dass dann etwas passiert, und zwar, dass dann zu einer Begegnung kommt, zu einer Erkenntnis durch den Heiligen Geist, dass plötzlich ein Mensch aufschreckt und dann merkt, Moment, da ist ja etwas, was ich bisher nicht gemerkt habe, da bin ich ja wohl daneben gewesen. Und zwar, er sieht es hier, er hat ihm den Rücken zugestrickt. Und in dem Moment, wie er das dann aufhebt und wieder richtige Haltung einnimmt, sieht er ihn mit diesem weißen Gewand. Und wir wissen aus der Symbolsprache der Bibel, letztendlich, dass der Herr Jesus nicht mehr sich im Fleisch offenbart. In 2. Korinther 5,16 heißt, wir kennen ihn nicht mehr noch im Fleisch, sondern wir kennen ihn als Auferstandene. Und hier offenbart er sich als Auferstandener mit diesem Gewand. Und das Gewand, das ist der Bibel keine Frage, Gewand ist das Bild in der Symbolsprache für die Gerechtigkeit. Er, der von keiner Sünde wusste, der Sündlose offenbart sich. Jetzt kommen wir zu einem ganz wesentlichen Merkmal. Wenn der Herr durch die Reihe der Gemeinde geht, dann hat er ein Ziel. Und er hat ein Ziel und das Ziel zeigt er, indem er sich hier offenbart, als Auferstandener. Er hat zuerst das Ziel, indem er uns das Gewand, nämlich die Reinheit, die Gerechtigkeit zeigt, das bis an die Füße praktisch geht und ein goldener Gürtel. Und der Gürtel ist immer in der Regel das Bild für die Ehrlichkeit, Epheser 6. Gürtel steht für Ehrlichkeit, Lenden umgürtet mit Wahrheit, für Wahrheit, Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit. Das heißt, das Erste, was der Herr hier will, innere Gemeinde, und dass wir ihm begegnen können, er will etwas herbeiführen. Innere Gemeinde kann nie ein Raum für Sünde sein. Gemeindezucht, wo man zum Beispiel, wenn jemand in offener Sünde lebt und er will mit dieser Sünde nicht brechen, wo man ihn hinaustun muss. Wenn jemand in Ehebruch lebt, dann muss er ihre Gemeinde unter Gemeindezucht gestellt werden und muss hinausgetan werden. Warum? Weil der Herr inmitten der Gemeinde wandelt und weil Sünde hier nicht offen letztendlich geduldet werden kann. Das ist der eine Punkt. Tut jemand Buße, dann darf er wieder inmitten der Gemeinde sein, darf wieder an der Gemeinschaft teilhaben und letztendlich die Begegnung mit dem Herr Jesus ist wieder in Ordnung. Aber er braucht zuerst Reinigung durch Jesu Blut. Zuerst muss es abgewaschen werden. Und das ist das, was heute aufgegeben wird. In dieser modernen Zeit denkt man nur, Hauptsache es kommen viele Leute. Die Urgemeinde war völlig anders. In der Urgemeinde haben sich viele gar nicht getraut, da reinzukommen, weil sie wussten, da ist wohl etwas, irgendeine Heiligkeit, da ist irgendetwas, das mir gefährlich werden könnte. Und wie das ganz praktisch wird, siehe Apostelgeschichte 5, Ananias und Sapphira. Ich habe es auch schon erlebt. Ich war dabei, wo der Herr eine Frau getötet hat, weil ich nie vergesse. Mutter von zwei kleinen Kindern, hat im Ehebruch gelebt, hat gewagt, in die Gemeinde zu kommen und Gott hat sie getötet. Ging mir jahrelang nach. Das heißt, hier ist ein Ort der Heiligkeit. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Gemeinde dann nicht um des Friedens willen und ich sage es mal um des menschlichen Willen Sünde dulden darf, sondern sie muss sie hinaustun. Das ist Wesen der Gemeinde. Das ist Wesen des Leuchters. Wenn der Herr in der Mitte des Leuchters wandelt und hier sich offenbart als der mit weißen Kleidern Bekleidete, dann bedeutet das unzweideutig, dass man hier mit Ehrlichkeit, mit Aufrichtigkeit die bewusste Sünde aus der Gemeinde zu entfernen hat. Tu den Sauerteig hinaus, 1. Korinther 5. Also man merkt schon, das Wirken Jesu zielt auf etwas, auf persönlicher Bruch mit der Sünde. Wisst ihr, jetzt sage ich es mal vorsichtig. Damit meine ich natürlich jetzt nicht, dass wenn ich jetzt gestern lau war oder mit meiner Frau Streit hatte oder mir irgendeine Dummheit zur Schulter kommen ließ, ich lebe nicht in offener Sünde, sondern mir ist etwas passiert, ich bitte Herr um Vergebung, dann ist es gar keine Frage, dass ich in der Gemeinschaft der Heilige sein darf. Ich meine hier wirklich, wenn man in Sünde lebt. Und das will er verhindern. Das heißt, hier in der Gemeinde muss der Ort sein, wo Sünde aufgedeckt ist. Zu mir, ich hatte mal Streit, Anführungszeichen. Also Wortstreit, Auseinandersetzung mit einem Ältesten einer anderen Gemeinde. Er sagte mir, du bist dumm, Karl Hermann. Du bist naiv. Du weißt nicht, wie schlimm die Menschen sind. Du weißt nicht, wie schlecht die Menschen sind. Bei uns in der Gemeinde hat es nur Schlechte und Schlimme und hat mir alle Sünden erzählt, die bei ihnen passieren. Und sagt, das passiert bei euch auch. Ich sage, Irrtum. Ich sage, genau das passiert bei uns nicht. Ich sage, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Würde das in einer funktionierenden Gemeinde, und zudem halte ich unsere Gemeinde immer noch, würde das in einer funktionierenden Gemeinde passieren, ist es eine Frage der Zeit und es wird vom Herrn, der inmitten des Leuchters wandelt, demaskiert. Ist gar keine Frage. Ich habe es oft genug erlebt, wo Menschen, die in offener Sünde leben, sich nicht halten konnten. Die sind einfach weggegangen, die konnten nicht mehr, die waren erledigt. Weil sie dies nicht mehr ausgehalten haben, dass ihre Gemeinde, der Auferstandene, wandelt. Und das ist ganz entscheidend. Ihre funktionierende Gemeinde kann sich Sünde nicht halten. Kann sich Sünde halten in ihrer Gemeinde? Ist wohl der Leuchter bereits gekippt? Es geht nicht, dass in einer funktionierenden Gemeinde offene Sünde sich halten kann.
die wird gestraft werden durch das Wirken des Auferstandenen, durch seinen Heiligen Geist in der Gemeinde. Da gibt es kein Wenn und Aber. Die Bibel geht nämlich weiter, sie sagt dann 14, dieses Haupt, das hier in der Gemeinde gegenwärtig ist, das durch unsere Reihe geht, sein Haupt aber und seine Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee. Das heißt, er fordert Reinheit. Das ist schon mal ein entscheidender Punkt. Wir sind die Unreine. Hiob sagt, wir sind die Unreine statt der Unreine. Wir saufen unrecht wie Wasser. Darf ich mal so drastisch zitieren? Das ist Bibelzitat. Aber er sagt, er ist der Reine. Das heißt, er fordert hier in der Gemeinde Reinheit. Und man sieht hier, er sagt, seine Füße waren wie eine Feuerflamme. Und zwar, man sieht hier, es ist hier, wie soll ich sagen, ein Gerichtshandler Gottes. Und da sieht man wieder Ananias und Sapphira. Das heißt, er handelt, wenn eine Gemeinde funktioniert, auch gerichtsmäßig. Wisst ihr, man denkt ja immer, mit dem Frommen kannst du alles tun. Aber stimmt nicht. Mit den Frommen kannst du alles machen. Die sind manchmal ein bisschen trottelig, darf ich es mal so sagen. Aber es schadet überhaupt nichts. Wisst ihr warum? Es gibt einen Hüter, der genug aufpassen. Das ist der Herr, der lebendig ist, der in dieser Gemeinde wandelt. Und selbst wenn wir versagen, jetzt sage ich es mal in Anführungszeichen, wenn wir ein bisschen manchmal naiv, manchmal ein bisschen trottelig sind oder was nicht erkennen, nicht sehen, er ist da. Und er hat sein Leib. Und dann, wenn ich es nicht erkenne, dann wirkt er einfach durch sein Leib, durch den Heiligen Geist, um ein anderes Glied des Leibes und plötzlich kommt's. Er hat viele Kanäle, durch die er handelt. Aber er handelt, er lässt es nicht zu. Hier sieht man, er ist in der Gemeinde A, der die Reinheit fordert, der die Gerechtigkeit, der letztendlich gegen die Sünde geht und der letztendlich auch bereit ist, Gericht auszuüben. Und wir dürfen das nicht unterschätzen. Man kann mit Gott nicht spielen. Wenn Gott wirklich einmal ein Gericht gibt, dann ist es zu spät. Für die Frau, wo ich dabei war, gab es kein Zurück. Die ist so schnell gestorben, so schnell konntest du nicht gucken. Die konnte nicht mehr groß was Bußemäßiges tun. Die war weg. Brutal. Aber man sieht hier, es gibt einen lebendigen Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, wesensgleich mit dem lebendigen Gott, der hier als Mensch auf dieser Erde gelebt hat, mit seinem kostbaren und teuren Blut die Menschheit erlöst hat, der jetzt im Himmel ist, zur Rechte Gottes und durch den Heiligen Geist gegenwärtig ist ihre Gemeinde und er wirkt. Das heißt, er wandelt durch diese Reihe, er geht durch unsere Reihe und er handelt. Und er hat Ziele und die Ziele, die werden hier dargelegt. Was mir nur wichtig ist, wie handelt der Herr? 2. Korinther 3, 17, das muss uns nochmals klar sein. Dort heißt es, der Herr aber ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit nehme ich von dem Geist des Herrn. Und jetzt sagt die Bibel ganz klar, der Herr ist jetzt der Geist. Er ist jetzt praktisch wieder im Himmel bei Gott, dem Vater, und wir wissen ja, dass Gott der Vater Geist ist, und im unzugänglichen Licht wohnt. Und er ist jetzt wieder praktisch in seiner geistleiblichen Gestalt im Himmel und ist durch den Heiligen Geist gegenwärtig in der Gemeinde. Das ist ein Geheimnis, aber er ist gegenwärtig durch den Geist. Das heißt, ich sehe ihn nicht. Und das ist ja der Unsinn, wo dann die Schwärmer und die verführten Kreise, auch pfingstcharismatischerseits, wo sie dann hingehen, ich war da dabei, ich habe die auch daheim auf Tonband, ich hab die Dokumente, wo plötzlich eine Schwester aufsteht, eine Weissagung gibt oder ein Gesicht und sagt, ich sehe ihn, er erscheint in der Gemeinde, Donnerkrone auf dem Haupt, Blutstropfen fallen auf die Herzen der Gläubigen und sie werden weiß. Das ist doch fromm und schön und nett, aber völliger Unsinn, weil die Bibel sagt, wir kennen ihn nicht mehr nach dem Fleisch, 2. Korinther 5, 16. Das heißt, der Christus, der auferstanden ist, ist hier beschrieben, wie er reagiert, wie er erscheint, was er tut. Der Christus, der auferstanden ist, der echte Erlöser, blutet nicht mehr. Er hat sein Blut ein für alle Mal vergossen, ins Heiligtum getragen. Der erscheint nicht mit der Donnerkrone, mystisch und blutet. Das ist auch der Grund, warum dann Madonna-Stadion blutet. Jeder blutet. Weil das ist eine absolute Verführung des Teufels. Sondern der Auferstandene ist nicht sichtbar durch den Heiligen Geist, gegenwärtig. Er geht durch unsere Reihe und das Einzige, wo du merkst, dass jetzt der Auferstandene vor dir steht, neben dir steht und beginnt, ist die Wirkung an deinem Herzen. Wenn er plötzlich durch den Heiligen Geist sich mit dir persönlich befasst und dir persönlich zuredet. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn man das begreift. Hier das Nächste, was die Bibel hier zeigt. Seine Füße wie schimmerndes Erz, wieder der Gedanke dieses Gerichtes. Erz ist in der Bibel immer
ein Bild des Gerichtes. Das war auch so, dass in der Stiftshütte zum Beispiel teilweise die Gegenstände, die noch außergerichtet waren, aus Erz waren, um zu zeigen, Gericht. Je näher du Gott kommst, wird aus Erz Gold. Gold ist das Wesen Gottes. Also sobald mit Gott in Ordnung ist, ist Gold. Ist man nicht mit Gott in Ordnung, kommt Erz. Darum hat er hier Erz. Er zeigt, wehe, wenn jemand hier letztendlich gegen Gott geht. Auch in einer frommen Weise. Als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Wisst ihr, da kommt es nicht darauf an, dass man irgendwo frömmelig ist. Ich sage es mal so, mir kommen manchmal Leute und sagen, du guck mal, die sind doch so anständig. Darf ich es mal ganz ehrlich sagen. Wisst ihr, was die anständigsten Menschen auf Erden sind? Brauchen wir nicht reden. Aber es ist nicht der Anstand Gottes, das ist ein humanistischer Anstand, das sind die Zeuge Jehovas. Ich habe ganz wenig so edle Menschen gefunden wie unter den Zeugen Jehovas. Aber sie haben ein Problem. Sie wollen Jesus nicht. Sie wollen die Erlösung nicht und sie gehen drum verloren. Wisst ihr, es ist kein Maßstab, sagen wir, fehlender Anstand ist ein Maßstab, das was nicht stimmt. Aber überzogener Anstand und eine bestimmte Bürgerlichkeit ist nicht ein Maßstab, dass es stimmt. Sondern hier ist der Auferstandene. Und der Auferstandene wird richten. Auch Frömmigkeitsformen. Es gibt Katholiken, die gegen die Abtreibung sind. Das ist doch hervorragend. Es gibt Evangelikale, die nicht gegen die Abtreibung sind. Da muss ich sagen, da hat die Katholiker recht. Und trotzdem gehen sie verloren, wenn sie sich nicht bekehren, weil ihr Messopfer eine Lästerung ist, müssen wir so deutlich sagen, und weil sie das Opfer Jesu nicht kennen, sie sind verführt. Trotzdem, dass sie in ethischen Dingen in Ordnung sind. Ihr begreift, was ich meine. Es geht nicht nur darum, wenn der Herr sich mit Erz offenbart, dass er zum Beispiel bestimmte Sünde richtet, sondern er richtet auch geistliche Verführungen. Und das ist genauso unter dem Gericht. Man darf die Menschen nicht verführen, sondern muss ihnen das echte, ich sage mal, wirksame Evangelium zeigen, nämlich die Erlösung durch Jesu Blut. Seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser, das heißt, er wirkt auf dem ganzen Erdball so. Wasser ist immer, sind die Völker. Das Rauschen vieler Wasser, das heißt, es geht zu allen Völkern über den ganzen Erdball. Vers 16. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Angesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Und jetzt kommen wir zu einem ganz entscheidenden Punkt. Es heißt hier praktisch, er hat die Sterne in seiner Hand. Wir haben vorher gesehen, die Sterne sind die, steht Engel. Engel ist ein Wort, das Luther leider nicht übersetzt hat. Das griechische Wort Engelos hat er verdeutscht mit Engel. Das heißt Bote. Das heißt, hier sind keine Engelwesen mit Flügel gemeint, sondern hier sind die Bote der Gemeinde gemeint, die Verantwortlichen. Also man könnte es genauso gut mit Bote übersetzen. Und jetzt kommt praktisch ein ganz entscheidender Punkt. Er sagt jetzt praktisch, die Gemeinde ist nicht dein Problem. Die Gemeinde ist nicht das Problem der Mitarbeiter. Die Gemeinde ist nicht das Problem der Ältesten, sondern die Gemeinde ist das Problem des Herrn. Er ist der Herr der Gemeinde. Er hält die Verantwortlichen in der Hand. Sie sind ihm gegenüber Rechenschaft schuldig. Sie sind ihm verantwortlich. Letztendlich, was sie tun, er hat sie in seiner Hand. Und jetzt heißt es, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor. Das heißt, durch das Wort Gottes, das ist Hebräer 4,12, das Wort Gottes ist ein zweischneidiges Schwert. Das heißt, er geht hier in der Gemeinde über zwei Ebenen. Das heißt, alle, die hier irgendetwas weitergeben, die hier arbeiten in der Gemeinde, sind dem Herrn direkt verantwortlich. Direkt. Und gleichzeitig arbeitet der Herr als der Auferstandene in der Gemeinde über das Schwert des Geistes, über das Wort Gottes. Und das Ziel ist, dass sein Ergesicht leuchtet wie die Sonne in ihrer Kraft. Das ist das, was auch bewirkt werden soll. Das heißt, in dem Moment, wie man das versteht, dass der Herr arbeitet, dann muss auch sein Wort etwas bewirken. Das heißt, in dem Moment, wie das Wort Gottes in der Gemeinde lebendig wird durch den Heiligen Geist, dann muss die Herrlichkeit Jesu Christi muss strahlend hervorkommen. Natürlich kommt auch das Gericht. Es kommt genauso hervor. Dann kommt die Heiligkeit Gottes. In 1. Petrus 4, Vers 17 steht nicht umsonst, dass das Gericht am Hause Gottes anfange. Es fängt bei den Gläubigen an. Das heißt, er richtet immer zuerst in der Gemeinde. Und wenn er als Auferstandener hier ist, dann hast du Gericht, dann hast du Richter, dann hast du Heiligkeit, dann hast du Anstand, dann hast du Reinheitsforderung Gottes, dann hast du Wahrheitsforderung, dann will Gott Niveau. Die Leute müssen sich bewusst sein, sie sind verantwortlich, Gott gegenüber, nicht dem Menschen. Und das Dritte, was hier ganz entscheidend ist, er wirkt durch das Wort Gottes an den Herzen der Gläubigen. Und in dem Moment, wie das passiert, muss zwingend die Herrlichkeit Jesu Christi sichtbar werden. 2. Korinther 4, dort haben wir eine berühmte Stelle, wo erklärt wird, wie der Teufel die Ungläubige verblendet. Das macht er auch hier in der Versammlung. Wenn du reinkommst und du bist erweckt und du willst dem Herrn begegnen, dann wird der Teufel versuchen, dich abzuhalten. Ich habe es mal erlebt bei ihrer Kollegin. Da kam kein Kerle. Sie hat ein lediges Kind gehabt. Sie wollte heiraten, wollte ein bürgerliches Leben führen. Ist erweckt worden. Wollte den Herrn finden. Aber sie war kurz vor der Bekehrung. Hat nur noch einen Millimeter gefehlt. Und in dem Moment hat der Teufel den Kerle geschickt. Da kam ein Mann. In dem Moment war es aus. Bis heute. Dramatisch. Falle. Da heißt bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat. Warum? Sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr sei. Sobald das Wort Gottes wirkt, richtig verkündigt wird und es vom Heiligen Geist letztendlich lebendig gemacht wird, muss die Herrlichkeit Jesu Christi sichtbar werden. Und plötzlich sehen auch die Unbekehrten die Herrlichkeit Jesu Christi. Plötzlich erkennen sie, dass sie sich bekehren müssen. Und plötzlich kommt dieser Zustand zustande, wo Bekehrung möglich ist. Diese Geburtswehe, dann ist Kraft zum Gebären da. Und bei den Gläubigen ist Kraft zur Veränderung da. Sobald das letztendlich passiert. Er, der Auge hat wie Feuerflamme, geht durch die Reihe, wirkt durch den Heiligen Geist mit dem Ziel, dass wir ihm begegnen können. Es ist einfach so, das muss man ganz nüchtern sehen, die Wolke- und Feuersäule in der Gemeinde, die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Jesu Christi, ist eine Person. Und zwar, ich möchte uns dazu lesen, Johannes 16, ist berühmt, bekannt, aber man kann das nicht oft genug lesen, Johannes 16, Vers 7. Wenn der wirkliche Heilige Geist, wenn der Herr durch den Heiligen Geist ihre Gemeinde wirkt, wir werden nachher gleich sehen, wie es im Epheser geht, heißt es ist gut für euch, dass ich hingehe. Wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand oder der Tröster, steht im Griechischen der Paraklet, das war ein Anwalt, ein Tröster, ein Beistand, ein Bürge, jemand, der mich vertritt, nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, das heißt, wenn es wirklich passiert ist, will ich ihn zu euch senden. Hier ist eine ganz klare Aussage. Der Heilige Geist als Geist der Sohnschaft konnte erst ausgegossen werden nach der Himmelfahrt Jesu zu Pfingsten. Und darum ist dort auch erst die Gemeinde geboren. Jetzt heißt es, und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht. Wird jetzt erklärt, was das bedeutet. Aber das Wirken des Heiligen Geistes auf innere Gemeinde ist vor allem für die Menschen, die aus der Welt kommen, dass es sie überführt von Sünde, von Gerechtigkeit und von Gericht. Er überführt sie, das Wirken des Heiligen Geistes überführt sie von Sünde. Du kannst in einer funktionierenden Gemeinde nicht leben, ohne dass deine Sünde gestraft wird. Das ist die Normalwirkung des Heiligen Geistes. Aber du wirst auch eure Gemeinde erleben, dass Gott dir der Ausweg zeigt. Nämlich die Gerechtigkeit durch Jesu Blut. Aber gleichzeitig wird er dich nicht im Zweifel lassen, dass wenn du, je nachdem wie du wählst, das Gericht auf dich wartet. Und dass der Herr das Gericht für dich getragen hat. Und dass im Teufel seine Macht gebrochen ist durch Jesus Christus. Das alles tut der Heilige Geist. Und zwar, indem der Herr durch den Heiligen Geist ihre Gemeinde wandelt und handelt, das wird er uns nahebringen. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass ein Unbekehrter, der erweckt ist, in der Gemeinde reinkommt, es passiert nichts, ist ausgeschlossen. Dann stimmt was nicht bei dem Erweckten oder bei der Gemeinde. Aber der Normalzustand ist, dass durch das Wirken des Herrn innerhalb der Gemeinde etwas passiert. Er wandelt in Mitte der Gemeinde und das muss uns klar sein. Es geht dann weiter. Vers 13, wenn jener aber kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Johannes 17,17 sagt, was es ist, im B-Teil, dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, wenn der Heilige Geist wirkt, wenn der Auferstandene im Rahmen einer Gemeinde handelt. Ich habe gestern Mail gekriegt, wo mir die Leute alles erzählt haben, letztendlich, die haben gesagt, ach, das Wort Gottes ist doch tot, das ist doch Buchstabe. Aber wenn wir Erlebnisse haben, sondern die Bibel sagt ganz klar, er führt mich ins Wort Gottes hinein. Das heißt, das Wirken des Auferstandenen innerhalb von einer Gemeinde weicht nie einen Millimeter vom geschriebenen Wort ab. Das heißt, ich sage einfach jetzt nochmal ein Beispiel aus der Verführung. Wenn in unserer Mitte die Menschen beginnen würden, auf den Rücken zu fallen, dann hätten wir Gericht, dann hätten wir Sünde, dann hätten wir ein Gerichtshandler Gottes oder ein Wirken des Teufels. Die Bibel sagt ganz klar, wenn man Gott begegnet, das Höchste, was passiert, ist, dass jemand auf sein Angesicht sinkt und bekennt, dass Gott hier ist, dass er nämlich überführt wird von Sünde. Also das heißt, das Wirken des Heiligen Geistes, wenn der Herr durch die Reihe geht, deckt sich immer mit der Schrift.
Da wird nie etwas passieren. Es wird auch nie der Heilige Geist angebetet. Das ist ausgeschlossen. In einer biblischen Gemeinde kann nur Anbetung geschehen, wenn der Herr gegenwärtig ist, wenn er wandelt, wenn das Wirken des Heiligen Geistes da ist, wie es biblisch ist. Das heißt, Anbetung des Sohnes und durch den Sohn der Vater im Himmel. Das ist gar keine Frage. Das ist biblisches Normalniveau. Aber das Nächste, was er dann noch sagt, und jetzt kommen wir zu dieser Herrlichkeit. Es heißt in Vers 14, und das sind die 5 Merkmale, wie der Heilige Geist wirkt. Er wird mich verherrlichen. Das heißt, das ganz große Kriterium ist, ob die Herrlichkeit Jesu Christi sichtbar wird. Wir haben das vorher gesehen in unserer Offenbarungsstelle. Dort ist er strahlend herrlich geoffenbart. Und dann siehst du plötzlich Jesus allein, wie auf dem Berg der Verklärung. Wo du hinguckst, siehst du Jesus, seine Herrlichkeit. Du siehst dieses kostbare und teure Blut. Du siehst das Kreuz, das vollständig meine Probleme löst. Du siehst, wie der Herr jeden durchgebracht hat. Du siehst, wie mit der Nachfolge Jesu letztendlich nicht zuschande wird, wie man durchkommt, wie der Herr aus meinem verpfuschten Leben einen Triumph gestalten kann. Das siehst du dann. Das siehst du nicht, wenn in der Gemeinde das Wirken des Geistes nicht mehr da ist. Sobald du den Blick nach unten wendest, wieder kein, durch Sünde wendet man den Blick nach unten. Was siehst du dann, wenn du nach unten guckst? Du siehst einen Erdboden. Und was ist Erdboden? 1. Mose 3, 17. Der Fluch. Du siehst den Fluch der Sünde. Du siehst die Verkehrtheit der Menschen. Du siehst das Elend. Dann verzweifelst du. Sobald du aber das machst, was Hebräer 12 sagt, blicket auf ihn. Du erhebst den Blick zum Herr Jesus. Du siehst plötzlich durch das Wirken des Heiligen Geistes seine Herrlichkeit, das strahlende Jesu Christi, was er für uns getan hat. Dann wirst du wegblicken von der Sünde, wegblicken von den Menschen. Du wirst dich wegwenden von der Sünde und dann wird dein Herz zur Ruhe gebracht. Dann kommt dein Herz zur Ruhe. Dann wirst du gesättigt. Und wenn das die anderen sehen, die drin sitzen, noch nicht bekehrt sind, dann kriegen sie Hunger. Das wollen sie dann auch. Und so wird das Gesamtwirken des Herrn praktisch benutzt, um Gläubige und Ungläubige letztendlich zurechtzubringen. Aber manchmal ist es so, dass wir Gläubige verkehrt sind. Ich zeige jetzt zuerst nochmal, bevor wir den Epheser kurz angucken, Jesaja 6. Dort ist ja ein Mann, der Jesaja, ein großer Gottesmann, kann man lesen, Kapitel 1, hat er schon die Offenbarung gehabt, wenn die Sünder blutrot sind, werden sie schneeweiß werden. Und jetzt begegnet er Gott im Tempel. Tempel, Gemeinde. Im Tempel des Heiligen Geistes, wo Christus unter uns wandelt, ist ein Bild jetzt. Alttestamentliches Bild. Er begegnet ihm. Jetzt heißt es, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes offenbart sich. Das würde bedeuten, dass in einer Gemeinde plötzlich der Herr Jesus durch Verkündigung, durch Zeugnisse, durch dem, dass viele Gläubige der richtigen Herzenshaltung sind, ein Stück seiner Herrlichkeit so zeigen wird, dass die Menschen es irgendwie spüren. Du siehst es nicht, da wird es nicht heller, die Lampe bleibt gleich hell, sondern du wirst merken, da passiert was an den Herzen und jetzt kommt die Herrlichkeit, jetzt passiert etwas. Und das ist die reelle Wirkung des Auferstandenen in der Gemeinde, Vers 5. Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Das heißt, in dem Moment, wie der Herr gegenwärtig ist durch den Heiligen Geist, passiert es, dass er die Gläubigen angeht. In dem Moment geht er an die Herzen der Gläubigen. Und wenn Sünde da ist, wird sie aufgedeckt. Und Jesaja hatte eine Sünde, er konnte seinen Mund nicht halten. Er hat unreine Lippen. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Er hat ein Herz, wo dunkle Stellen waren. Und jetzt bricht er zusammen. Und das ist der Normalzustand. In einer funktionierenden Gemeinde muss es so sein, dass sich ein Sünder nicht halten kann. Der braucht es nicht öffentlich tun. Aber der muss rausgehen mit dem heiligen Willensentschluss. Jetzt diene ich ganz dem Herrn. Ich höre auf mit der Sünde. Ich werde es nie vergessen. Ich war mal in Kornwestheim, Brüderversammlung, als der Johannes Herwig, mein alter, lieber Bruder, noch gelebt hat. Ich sehr geschätzt habe. Und da war der Alexander Seibel zur Verkündigung. Ich kenne ja den Alex gut, da habe ich da reingeguckt, hochmütig bis an der Kragenkopf und habe gesagt, also gut, jetzt hören wir mal der Alex an, was er heute zu sagen hat. So habe ich reingeguckt. Ich sehe mich noch heute, Füße übereinander geschlagen, Bibel lässig auf dem Schoß. Habe gedacht, naja, dann gucken wir mal. Es ging 3 Minuten. Es war nicht der Alex, ich kenne den Alex, in- und auswendig. Es war nicht der Alexander, sondern es war der Herr. Mit einem Schlag fängt er ein paar Dinge zu sagen und nach 3 Minuten saß ich nicht mehr locker auf dem Stuhl, sondern ich saß wie ein Musterschüler mit zusammengepresster Hände und Arme saß ich auf dem Stuhl und habe die Botschaft, die der Auferstandene für mich hatte, habe ich mir angehört. Und als ich raus bin aus der Versammlung in Kornwestheim, ich habe das niemand gesagt, nicht einmal meiner Frau, war in meinem Herzen ein heiliger Willensentschluss, eine Sache in Ordnung zu bringen. Und das ist das, was der Herr will. durch das Wirken des Herrn in der Gemeinde, durch das Wandeln in unseren Reihen, will er etwas bewegen an meinem Herzen. Und dazu braucht er oft das Wandeln innerhalb unserer Reihen. Warum hat denn das nicht geklappt mit der stillen Zeit? Das kannst du verdrängen in der stillen Zeit, da kannst du so vorgehen. Das heißt, Gott hat es so gemacht, dass in der Gemeinde passiert ist. Das hat mich schon erschüttert. Warum in der Gemeinde? Wenn man jetzt die Stelle weiter anguckt, dann sieht man, wie der Herr einfach handelt, bis der Johannes am Schluss zusammenbricht, sich zu seinen Füßen neu wirft und er legt die Hand auf ihn. Das heißt, er identifiziert sich mit ihm, er ist wieder völlig in Christus. Das ist das Ziel. Aber wie passiert es praktisch in unseren Reihen, dass ein Mensch wieder so überführt wird, dass ein Mensch so zurechtkommt, vielleicht erst sich richtig bekehrt, und der andere, der Gott davongelaufen ist, plötzlich wieder in der Reihe steht, dass die Reihe geschlossen wird. Dass er plötzlich wieder seine geistliche Berufung antritt, dass er plötzlich wieder bereit ist, dem Herrn wirklich zu dienen. Was tut der Herr? Wie wirkt der, der inmitten des Leuchters wandelt, wie? Jetzt kommen wir zum Epheser. Und zwar in Epheser 4 sagt die Bibel was ganz einfach. Jetzt kommt wieder das Bild vom Haupt. Im Epheser 4 ab Vers 12 sich anguckt, eigentlich schon 11, wo die Ämter beschrieben werden. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Also er hat Ämter gegeben. Das heißt, Gott hat praktisch, jetzt sage ich es mal vorsichtig, wir haben hier eine Lampe installiert. Eine Intelligenz, die geht nicht von allein an, sondern ein intelligentes Wesen muss hinter, also das intelligent mal ich übertrage, muss hinter auf den Knopf drücken, also jemand, der einen Wille hat und hier was tun will, dass es Licht wird. Und genauso hat der Herr in der Gemeinde bestimmte Organe installiert. Und wenn er, die letzte Intelligenz ist, der letzte Herr der Gemeinde ist, wenn er will, benutzt er diese Instrumente. Ich sage ausdrücklich, wenn er will. Die sind installiert. Ich habe mir lange überlegt, ob ich Sacharja 4 dazu lesen soll. Im Sacharja 4 siehst du ja in der Bildersprache den Leuchter und es ist drüber installiert praktisch das Becken des Heiligen Geistes und wie durch Gießrohre letztendlich der Heilige Geist in den Leuchter hineinströmt, dass er brennt. Das heißt, dass er Flamme hat. Aber also das Bild hier im Epheser ist besser, und zwar das Haupt. Der Herr sagt zum Beispiel, mein Kopf sagt zum Finger, mach so. Meine Hand sagt zum Finger und zu der Hand, nimm die Uhr. Das heißt, der Befehl kommt vom Haupt. Und so kommt der Befehl vom Haupt an den Leib, an die einzelnen Glieder. Und in dieser Gemeinde sind praktisch diese, ich sag's einmal, Ämter und die von Gott gegebenen Dinge installiert. Und jetzt setzt die Gott ein, wie er will. Lässt 1. Korinther 14 ein, das Wirken des Heiligen Geistes. Wisst ihr, wir müssen aufpassen. Natürlich sagt Gott ganz klar, dass 4 Geistesgaben aufgehört haben. 3, weil sie Offenbarungsgaben waren, weil es Gott durchs Wort ersetzt hat, und eine als Folge davon, die Auslegung der Zungen. Aber das heißt nicht, dass die anderen, ich sage mal 17 Geistesgaben, letztendlich Charisma, dass die nicht wirksam sind. Die sind wirksam in der Gemeinde. Und die sind installiert, genauso wie die Ämter installiert sind, bestimmte Berufungen. Und jetzt geht der Auferstandene durch die Reihen und löst durch den Heiligen Geist, löst er diese Wirkungen aus. Indem er zum Beispiel zum Evangelisten sagt, rede. Das brennende Herz des Evangelisten beginnt dann zu reden und Jesus zu zeigen. Und der Mensch, der sich bekehren muss, bekehrt sich. Er sagt zum Lehrer, rede. Dann passiert das Gleiche mit der Lehre. Zum Hirte sagt er, rede hirtemäßig. Dann passiert das Gleiche. Das heißt, er benutzt diese Elemente, um letztendlich die Menschen letztlich im Herz anzugehen. Also wenn ich sage letztlich, meine ich damit was? In letzter Konsequenz. Das heißt nicht Theater, nicht ein bisschen fromme Schau, sondern da muss etwas passieren durch den Heiligen Geist, durch das Herz in der Gemeinde. Und dann geht's rein in die Herzen und dann passiert etwas. Aber das passiert durchs Haupt. Ihr müsst euch das so vorstellen, so wie ich zu meinem Körper nachher sage, geh rum, setz dich auf den Stuhl, das ist ein Befehl von meinem Hirn, wo mir befiehlt, ich soll hinsitzen. So befiehlt der Herr zum Beispiel und sagt, du, Bruder X oder Schwester Y, geh hin und hilf diesem Bruder. Du, Schwester X oder Y, geh hin und ermahne jenen. Strafe die Sünde. Tröste. Er sagt es zum Verkündiger und zum ganzen Leib. Ihr müsst euch vorstellen, der ganze Leib ist verbunden. Und wenn man jetzt das um uns näher ansieht, dann sehen wir, was er meint. Er sagt jetzt, dieses ganze Wirken geschieht,
diese Ämter, das ist eine Schiene, um reinzuwirken in die Gemeinde, zur Zurüstung der Heiligen. Das heißt jetzt auch, Wortverkündigung hat großteils auch die Aufgabe, den Gläubiger wiederum, der in der Gemeinde ist, zuzurüsten, dass er das Werk seines Dienstes tun kann, für die Erbauung des Leibes Christi. Das heißt, die ganze Wortverkündigung, die ganze Lehre, alles, was in der Gemeinde passiert, hat den Sinn, dass die Gläubigen das aufnehmen und sich in die Reihe einreihen und bereit sind, wenn der Auferstandene inmitten des Leuchters wandelt und zu ihnen redet, das zu tun, was sie jetzt wissen, wenn man es ihnen erklärt hat. Sie haben es begriffen und sind bereit, es zu tun. So ist der Gang. Das heißt, zwei Ebenen. Einmal die Bedienung, indem es Gott durch Ämter und durch Dienste, Amt und Dienst ist das gleiche Wort im Griechischen. Das ist einfach, im Deutschen haben wir Amt dazu gesagt, aber indem man Berufungen benutzt, um Menschen praktisch als Kanäle zu benutzen, um wieder andere Menschen ihnen Dinge weiterzugeben. Und die wiederum, die nehmen das auf und handeln wiederum. Das heißt, es ist ein Schneeballsystem. Aber es kommt immer durch das Auslösen des Herrn. Und darum kann es auch passieren. Mir hat einmal eine Schwester erzählt, wie sie vor Gott gedemütigt wurde. Und sie hat gesagt, ihr Bruder, beide gläubig, beide dem Herrn im gleichen Werk dienend. Und ich habe so lachen müssen. Sie sagt dann, weißt du, es war für mich eine Katastrophe. Ich saß da auf dem Stühlchen, mein Bruder saß neben mir. Mit jedem Wort der Verkündigung hat es mich Ärger getroffen. Ich bin zusammengeschlagen worden, ich wusste nicht mehr, wie ich hieß. Mein Bruder hat immer lauter innerlich vor sich hingemurmelt und wahrscheinlich im Herzen Halleluja geschrien. So hat sie wörtlich gesagt. Du hast gemerkt, mein Bruder hat vor Freude und vor Erbauung hat ihn fast oben raus. Und sie daneben ist zerstört worden. Aber die musste zerstört werden. Sie musste zerschlagen werden. Und das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Und da führt der Herr, da benutzt er die Berufungen. Jetzt kann es sein, jetzt wird durch die Verkündigung das nicht fertig gemacht. Dann benutzt er jemand, der vor Gott zum Beispiel die Berufung hat, zu trösten, zu ermahnen oder ins Gewisse zu reden. Es gibt im Griechischen zwei Worte für Ermahnung. Das eine kommt vom Paraklet her. Parakaleo, und das meint eher seelsorgerlich handeln wie der Heilige Geist. Da gibt es ein zweites Wort, das kommt von Nous, vom Verstand her, von der Gesinnung. Das heißt Nuteteo, und das Wort bedeutet praktisch ins Gewissen reden. Und dann geht Gott einfach hin und nimmt die Gläubige, Mann oder Frau, letztlich, die er dazu bestimmt hat, denen er auch die Fähigkeit gegeben hat, und löst durch den Heiligen Geist den Impuls aus, im Herzen des einen, zu Deutsch, Verwarnung, ins Gewisse reden. Beim anderen vielleicht, wo hinter jemand sitzt, der ein anderes Problem hat, trösten. Wisst ihr, so läuft dieser ganze Organismus des Leibes Jesu Christi ab. Und oben ist ein Haupt, der alles auslöst. Er sagt, es ist für die Erbauung des Leibes Christi. Und, Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zu der Vollerkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, da steht das Wort für Erwachsen, Teleios, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das heißt, es geht letztendlich um Erbauung, um Reife. Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien, nicht mehr umhergetrieben vor jedem Wind der Lehre, nicht mehr verführt werden. Das heißt, das Ziel Gottes ist, dass jeder von uns stabil wird. Aber dazu, das muss uns klar sein, benutzt Gott alle. Wenn mir manchmal jemand sagt, das sind zu viele passiv, muss ich sagen, okay, begreife ich. Aber passiv heißt nicht Action. Passiv heißt nicht, ich ernenne dich zum Mitarbeiter. Passiv heißt nicht, ich sage zu dir, machen wir Jugendarbeit. Das wollen die Leute. Das ist dieser Fehlgedanke. Sondern aktiv heißt, ich bin ein Glied am Leib Jesu. Der Herr redet zu mir. Ich kenne meine Berufung. Ich weiß, wo meine Geistesgaben sind. Ich weiß, was der Herr mir für Fähigkeiten gegeben hat. Und ich bin bereit. Ich komme morgens rein und sage, rede Herr, dein Knecht hört. Oder deine Magd hört. Ich komme rein in die Gemeinde und bin bereit zu hören. Ich bin bereit, den Impuls aufzunehmen des Heiligen Geistes. Ich bin bereit, vorwärts zu gehen und zu handeln, wenn der Herr will. Das ist Leib Christi, das ist Gemeinde. Und dazu gehört wieder, dass die verkündigen, hier Werkzeuge sind, aber die in der Gemeinde drin sind, sind genauso Werkzeuge, nur mit ihrer spezifischen Berufung, indem sie handeln. Und das Gleiche wird dann wieder übertragen. Wenn wieder Glieder der Gemeinde dann zum Beispiel Jugendarbeit, Alterarbeit, solche Dinge macht, dann passiert genau das Gleiche wieder. Es geht immer im gleichen Level. Das ist eigentlich immer die gleiche Ebene, immer das gleiche Prinzip. Das Haupt steuert die Gläubiger und letztendlich gibt die Impulse durch den Heiligen Geist. Er sagt dann in 15, sondern dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Zum Haupt. Das heißt, alles mein Tun ist ausgerichtet aufs Haupt. Und darf ich mal aus der Schule etwas erzählen? Wirklich aus der Seelsorgeschule. Es ist oft so, dass gerade in dem Punkt, wo Gott dich benutzen will, dass du oft keine Lust hast. Ist mir auch schon aufgefallen. Es kann auch mal sein, der Herz brennt schon, der hat dich vorbereitet, aber manchmal hat man auch keine Lust. Aber es ist wichtig, dass man lernt, wirklich das Ohr zu öffnen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinde sagt, dass man in der Gemeinde reinsitzt und sagt, Herr, ich bin dein Knecht, ich bin deine Magd, ich bin bereit zu handeln, ich bin ein Glied in deinem Leib. Wenn von dir dem Haupt der Impuls kommt, dann bin ich bereit zu handeln. Das muss man tun. Wenn man das tut, dann kann der Herr mich gebrauchen und er sagt dann letztendlich, wenn man so aufs Haupt ausgerichtet ist, aber da gehört dazu, dass man aufs Haupt ausgerichtet ist, dann handelt der Herr durch mich. Und das Problem, dass in der Gemeinde wenig passiert, ist oft so, dass die Gläubigen entweder das nicht verstehen, weil es der Teufel ihnen verdunkelt hat, oder weil man eigene Vorstellungen hat. Aber der biblische Weg ist das in mir sein und unter uns wandeln und durch über die Impulse des Heiligen Geistes, der Herr ist der Geist, reinzuwirken in der Gemeindearbeit. Was jetzt ganz wichtig ist, Vers 16. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, der ganze. Das heißt, es gibt kein einziges Glied im Leib Jesu, das hier nicht mitarbeiten muss. Zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke. Gelenke sind meistens Gläubige, die eine bestimmte Multiplikatorenfunktion haben. Die einander Handreichung tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Das heißt jetzt nochmals für uns ganz praktisch. Jedes Glied hat eine unterschiedliche Leistungsfähigkeit. Jedes Glied hat eine unterschiedliche Aufgabe. Und der Herr Jesus als der Auferstandene, der inmitten des Leuchters wandelt, nimmt dann das Glied, wirkt durch der Heilige Geist in dem seinem Herz und er muss jetzt etwas tun. Und das muss uns klar sein. Die Bibel benutzt ganz viel für den Dienst das Wort Diakonie. Wir haben es ja umdeutet in reine Sozialarbeit. Aber Diakonie bedeutet wirklich dienen im Sinne von jemand zu helfen. Und das bedeutet, dass der Herr will, dass jeder, wenn er hier reinkommt, nicht mehr ein Teil des Problems ist, sondern Teil der Lösung. Das heißt, dass ein Mensch hier reinkommt, in der stillen Zeit, sein Herz vom Herrn bereitet hat, was noch ein Rest da ist, spätestens beim Brotbrecher weggewischt hat, indem der Herr wirken konnte dort und ihm das klar macht, dass er Vergebung der Sünde hat, bis er hier reinkommt. Oder wenn das nicht gereicht hat, dann langt es auch hier nur während der Verkündigung. Aber dass Folgendes passiert, spätestens wenn jetzt nachher das Amen kommt und die Gläubigen untereinander sind und ich habe einen Auftrag vom Herrn, dass ich ihn überhaupt höre. Ist mal ganz entscheidend, dass ich überhaupt höre, der Herr will was von mir. B, dass ich bereit bin, mit meinem brennenden Herzen es zu tun, ohne Anzahl der Person. Und C, das kann auch bedeuten, dass er sagt, sei still. Ist auch möglich. Wisst ihr, da ist alles drin, dass der Herr durch mich wirken kann in einer Gemeinde. Und dass ich bereit bin, aufs Haupt ausgerichtet, und dass ich bereit bin, am anderen Handreichung zu tun. Es steht einmal im Römer 15, Vers 14, dass ihr fähig seid, einander zu ermahnen. Und da steht das Nuteteo, da steht das praktisch ins Gewisse reden. Wisst ihr, was aber vorher steht? Ist hochinteressant. Bevor er das sagt, dass das jemand kann, sagt er, dass er erfüllt seid mit aller Güte. Zuerst einmal musst du es mit jemand gut meinen. Wisst ihr, jemand zu verwarnen, wenn er mich geärgert hat, das ist einfach, wirkt in der Regel nicht, sage ich gleich. Sondern ich muss zuerst vom Herrn zur Ruhe gekommen sein. Mein Herz muss zur Ruhe gekommen sein. Ich muss alles abgelegt haben und muss bereit sein, es mit demjenigen gut zu meinen. Die Güte Jesu Christi muss mein Herz erfüllen und dann kann ich ermahnen. Und das alles bewirkt der Herr. Wenn ich zum Beispiel das nicht habe, ich habe es brennend auf dem Herz, ich sollte jemand etwas sagen, verwarnen, dann wird in der Verkündigung 100%, garantiere ich euch, oder durch Begegnungen, oder durch Erzählungen, oder durch Bücher, der Herr hat tausende Wege. Auf jeden Fall, es wird passieren, dass derjenige auf das Problem gestoßen wird, bis er sich zur Güte Gottes wendet. Und dann ist er in der Lage zu handeln. Und das ist der Unterschied zwischen Religion. Und zwar, er sagt hier, diese Handreichung tut jeder noch am Maß seines Leistungsvermögens. Das heißt, ich muss nicht das Gleiche tun wie ein anderer, sondern jeder muss das tun, was Gott ihm gegeben hat. Jeder hat eine persönliche Gnadegabe, jeder hat einen Platz im Leib Christi, jeder hat eine eigene Berufung, jeder hat sein Arbeitsfeld, jeder hat sein Maß des Glaubens. Und gemäß dem muss ich handeln. Wer gibt mir den Auftrag? Das Haupt. Und hier haben wir dann einen entscheidenden Punkt. Er sagt dann, damit das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe geschieht. Dadurch wird der Leib erbaut. Und wo wächst er hin, wenn er den Text langsam lässt? Dem Haupt entgegen. Dadurch werden wir mehr auf den Herr Jesus ausgerichtet. Ich möchte nur zwei Bibelstellen lesen zum Schluss. Beziehungsweise eine möchte ich nicht lesen, möchte ich nur erzählen. Im 1. Mose 32 heißt es von Jakob, dem Schlitzohr, dass er zurückblieb, um sich endlich Gott zu stellen, um endlich klaren Tisch zu machen. Und dann heißt was Herrliches: Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Das ist der entscheidende Punkt. Dass du in einer Versammlung oder in deiner stillen Zeit wirklich dem Herrn begegnest und dass das, was nicht in Ordnung ist, in Ordnung gebracht wird. Und dann kommt etwas, und mit dem möchte ich schließen, 2. Korinther 8, Vers 5. Habe ich oft gelesen, es erschüttert mich jedes Mal. Sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, da geht es jetzt um praktisches Geben, aber das Prinzip ist das Gleiche, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Und das ist das Geheimnis. Wenn er wirklich hier inmitten des Leuchters wandelt, wenn er wirklich durch unsere Reihe geht, dann ist doch etwas klar. Dann ist hier ein lebendiges Haupt, das hier ein lebendiges Leib vor sich hat. Wir bildet heute Morgen alle Wiedergeborenen ein Stück des Leibes Jesu Christi. Und durch diesen Leib will ein Auferstandener, der in unserer Mitte ist, handeln. Jetzt sagt die Bibel, was muss ich tun als Gläubiger, dass ich ein Kanal sein darf, dass ich mitarbeiten darf, dass ich auf dieser, ich sage mal, das ist wie ein Konzert, wo ein Orchester spielt. Der Dirigent, der Herr Jesus, schlägt den Takt und gibt den Einsatz und die Gläubigen spielen. Was muss ich tun, dass ich in diesem Orchester mitspielen darf? Die Bibel sagt ganz einfach, sie gaben sich hin. Wem? Ihm. Nicht den Menschen. Ich gehe nicht zu den Menschen und sage, du, ich würde gern die Arbeit machen. Sondern ich gebe mich dem Herrn hin und sage, mach mit mir, was du willst. Und dann schickt er mich. Das ist das Herrliche. Dann schickt er mich. Und dann funktioniert der Kanal. Und wenn alle das machen, plötzlich wird die Gemeinde zu einem pulsierenden Becken der Wirkungen des Heiligen Geistes. Und dann kommen die Leute rein und dann werden sie überführt und dann bekehren sie sich. Und das ist das Ziel. Das ist eine neutestamentliche Gemeinde. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und Christus inmitten der Gemeinde, so wie es in 2. Korinther steht, der Auferstandene, der durch die Reihe geht und uns begegnen will. Ich möchte beten zum Schluss. Wenn wir uns bitte erheben. Herr Jesus, möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du nicht nur unsere Sünde abgewaschen hast und in unsere Herzen Wohnung gemacht hast durch den Heiligen Geist, dass du uns wahrhaftig errettet hast, sondern dass du auch bereit bist, in unserer Mitte zu wandeln. Dass du bereit bist, in Mitte des Leuchters dich zu bewegen, dich um uns zu kümmern, dass du als Haupt deine Glieder nimmst und sie einsetzt, dass du sie reinigst, dass du sie heiligst, dass du sie zurechtbringst, auf dass du wirklich saubere Kanäle hast, dass deine Gemeinde bedient werden kann, dass sie wegkommt von dem babyhaften Wesen, dass sie wegkommt, dass sie zur Reife gelangt, dass sie letztendlich auch rein ist, dass sie ohne Flecken, ohne Runzeln ist und dass du etwas mit ihr anfangen kannst, dass sie wächst dir dem Haupt entgegen. Und ich möchte einfach bitte, gib uns wirklich Gnade, uns dir auf der Altar zu legen, uns dir hinzugeben, es zu begreifen bis in der Tiefe, um dann von dir gesandt zu werden, dass wir wirklich von ganzem brennenden Herzen reden können. Rede, Herr, dein Knecht hört, dass wir hören, dass wir Gottes Wort hören und dann tun. Gib uns einfach Gnade und dafür danke ich dir. Amen.